Willkommen bei Weltnah, dem Podcast für nachhaltige Reisen südlich des Mains. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ihr wieder bei einer weiteren Folge von Weltnah, dem Reisepodcast mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit dabei seid. Heute zu Gast ist die Lisa und die stellt sich jetzt auch einmal ganz kurz vor.
Ja, hallo, ich bin die Lisa, wie gerade schon erwähnt. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Regensburg. Ich betreibe einen kleinen Blog unter lisaheidi.com und habe seit neuestem auch einen eigenen Podcast, wo es viel über Selbstfindung und nachhaltiges Reisen gehen soll. Ja, und ich selbst beschäftige mich auch sehr stark mit diesen zwei Themen, vor allem mit dem Thema Selbstfindung. Und dementsprechend mache ich sonst auch nicht ganz so viel in meinem Leben gerade, weil ich eher so gerade neue Dinge ausprobiere und irgendwie hoffe, was zu finden, was mir dann taugt, sodass ich das auch beruflich machen kann. Ja.
Das ist schön. In der Phase, ja, die Phase kennen wir, glaube ich, alle, dass wir uns da irgendwie länger oder kurzfristig mal drin befunden haben. Kenne ich von mir selbst auch, also ich verstehe dich da voll und ganz.
Das ist immer beruhigend zu hören, dass man nicht alleine ist.
Ja, das stimmt. Das ist immer sehr schön. Weil manchmal fühlt man sich da mit diesem Thema auch ein bisschen alleine.
Ja.
Zu Lisa, die ganzen Links und die Infos zu ihrem Podcast und zu ihrem Blog und auch zu der Folge findet ihr dann auch alles in den Shownotes, wie immer. So, dann kommen wir mal. Ich kenne dich ja von dem Instagram-Account und dann hast du den Blog gestartet. Da war ich schon sehr begeistert und dann kam ja dein Podcast, den ich auch schon am ersten Tag gleich durchgehört habe. Nein, das ist positiv gemeint. Also. Und der hat mir sehr gut gefallen. Und du beschäftigst dich ja sehr viel mit den Themen Nachhaltigkeit, auch Veganismus und auch Selbstliebe, beziehungsweise wie geht man mit sich selbst um, Achtsamkeit? Wie bist du denn überhaupt auf diese Themen gekommen? Hattest du, haben wir dich schon immer interessiert oder erst seit kurzem?
Ja, angefangen hat eigentlich alles ungefähr vor 2 Jahren. Da war ich gerade frisch 24. Also ich werde jetzt bald 26, nicht wundern, falls da irgendwer aufgepasst hat, wie alt ich bin. Und ich jetzt denke, vor 2 Jahren siehst du erst 25. Genau, und ich weiß nicht genau, warum das auf einmal so gekommen ist, aber da habe ich mich für jetzt auf gleich dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen und halt auch eigentlich mich vegan zu ernähren. Und das war halt dann so die erste Schachtel, die ich aufgemacht habe. So. Und oft kommen ja dann so eins nach dem anderen. Also es war halt so der erste große Bereich in meinem Leben, den ich hinterfragt habe. So, okay, warum ist das so? Warum mache ich das mein Leben lang eigentlich schon so? Und ist das überhaupt richtig so? Und für mich habe ich dann halt entschieden, dass ich es eigentlich nicht richtig finde, sich so zu ernähren, ich persönlich. Und dann habe ich das halt geändert. Und dann kommt ja irgendwie dann alles andere auch ein bisschen so peu à peu, so, okay, ist es richtig, so viel Klamotten einzukaufen? Ist es richtig, mit sich selbst ganz so umzugehen, sich die ganze Zeit im Spiegel anzuschauen, seine Figur unter die Lupe zu nehmen? Das hatte dann so ein Riesenthema. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch sehr auf die Umwelt bezogen, aber ich finde, das kann man auch auf sein ganzes Leben beziehen, dass man es halt mit allem irgendwie so umgeht, dass man es halt nachhaltig fortführen könnte, so bis immer so ungefähr, dass man halt auch mit seinen eigenen Ressourcen, also seinem Körper und seiner mentalen Gesundheit so umgeht, dass es halt nie aufhört, gut zu sein, so ungefähr. Mhm. Ja, und die Frage war eigentlich, wie ich dazu gekommen bin, gell?
Genau.
Eigentlich hat es angefangen mit der Ernährungsumstellung und ja, ich glaube, da gab es einfach ganz viele komische Berührungspunkte, die ich nie so wahrgenommen habe und irgendwann war dann so der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das war dieses Zitat von Miley Cyrus, das habe ich schon so oft irgendwo erwähnt, das habe ich gelesen und dann war es so vorbei mit mir, da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich was ändern, jetzt geht's einfach nicht mehr. Und das war, if you eat meat, you love pets, not animals.
Ja, genau. Das habe ich bei dir auch schon gelesen und das ist ein sehr eindrucksvolles Zitat, das stimmt.
Also da hat jeder wahrscheinlich so seine eigenen Dinge, die ihn ansprechen, aber es war für mich so voll, oh mein Gott, sie hat recht, oh Gott, ich mag Tiere aber und ja.
Ja, spannend. Und hast du dann auch Accounts gehabt, also zum Beispiel auf Instagram auch oder Blogs, die dich inspiriert haben dazu oder wie hast du dich dann informiert für das Thema?
Mhm. Ja, ganz viele. Also ich habe meinen eigenen Account auch erst gegründet, nachdem ich die Ernährungsumstellung eben gemacht habe und dann einfach irgendwie ein Outlet gebraucht habe, weil oft ist ja so, dass das eigene Umfeld dann diese Dinge nicht so mitmacht mit dir selber, diesen Wandel oder so, ja, und dass man einfach irgendwie keinen zum Reden hat oder zum Austauschen hat. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich meinen Instagram-Channel gegründet habe. Und dadurch bin ich halt direkt dann gleich in diese grüne Insta-Blase reingeraten, wo es halt ganz viele Accounts gibt, die da Tipps dazu geben. Ja. Und ich glaube, die allererste, und das ist ja wahrscheinlich eine der größten, die da mit von der Partie war, war die Maddie von Daria Daria. Ich glaube, die hat tatsächlich, glaube ich, auch einen großen Anteil an meiner Ernährungsumstellung gehabt, weil ich ihren Podcast entdeckt habe, bevor ich überhaupt mich mit irgendeinem von diesen Themen beschäftigt habe.
Ah, okay.
Ja, also die auf alle Fälle. Und ja, ich weiß nicht, soll ich noch ein paar nennen einfach oder?
Kannst du gerne machen. Wir freuen uns über Input.
Boah.
Hier kurz, wer die Lisa nachdenkt, die Podcast-Empfehlung von mir an euch, hört euch am Mindfulness von Daria Daria an. Ist ein ganz, ganz wunderbarer Podcast und ist quasi meine große Liebe im Thema Nachhaltigkeit, die mich auch zu allem inspiriert hat. Also wirklich Chapeau an die Maddie hier an der Stelle.
Ja, voll, dem kann ich nur zustimmen. Also die hat eine wunderbare Folge über, warum sie vegan lebt und über Fair Fashion oder so, und die bringt das immer so total ohne Zeigefinger und so rüber, und dass man halt einfach zum Nachdenken angeregt wird. Das ist echt super.
Genau, es ist herzlich, es ist es ist inspirierend und überhaupt nicht moralisch
abwertend. Genau, ja.
Und das findet man ja dann doch noch häufiger in dieser Blase tatsächlich. Dementsprechend ist das ja eine große Empfehlung von uns. Ja, du beschäftigst dich ja auch noch zum Thema Nachhaltigkeit generell mit dem Unterthema Slow Travel und nachhaltig reisen. Und da hast du ja auch auf deinem Blog eine Rubrik, wo du auch viel über nachhaltig reisen sprichst. Und das ist ja auch quasi das Grundthema so ein bisschen dieses Podcasts, also dieser Podcast-Folge besser gesagt. Und erzähl uns doch erstmal ganz kurz noch, was machst du auf deinem Blog? Warum hast du zum Beispiel auch deinen Blog angefangen?
Mhm.
Und ja, lass uns da ein bisschen dran teilhaben.
Also beim Blog hat sich für meine Reise letztes Jahr gestartet. 2019 bin ich ja von Deutschland nach Indonesien gereist, ohne Flugzeug. Also ernst vorweg schon mal nur hin, zurück bin ich schon geflogen. Aber für das eben habe ich den Blog gestartet, weil ich während der Planung von der Reise auch gemerkt habe, dass es da gar nicht so viel im Internet gibt und ich selber ein bisschen mehr Unterstützung bei der Reiseplanung gehabt hätte. Genau, und dafür habe ich den Blog eigentlich gestartet, weil ich einfach so ein bisschen Alternativen aufzeigen wollte, dass es einfach auch anders geht und dass es auch anders Spaß machen kann und nachhaltig reisen nicht so schwer ist, wie sich das manche immer vorstellen.
Ja.
Ja.
Okay, und du schreibst dann aktuell über vergangene Reisen jetzt auch oder auch über neue Sachen?
Also aktuell knabber ich eigentlich immer noch an der letzten Reise, also der letztes Jahr, genau. Und momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, liegt der sogar ein bisschen auf Eis wegen dem Podcast.
Klar.
Ja, genau. Also ich werde da nicht komplett davon weggehen, weil ich das, also für manche Sachen ist er viel besser, finde ich, wenn man dann was Geschriebenes hat. Mhm. Aber das wird, ich glaube, das wird, also mein Ziel ist, dass sich das irgendwann so ergänzt mit Podcast und Blog, dass das irgendwie so Hand in Hand geht, ja.
Schön. Und reist du schon immer gerne oder ist es auch irgendwann erst gekommen?
Ja, eigentlich schon immer gerne. Also das haben mir meine Eltern eigentlich auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Okay. Aber als ich dann älter geworden bin und selber Geld verdient habe das erste Mal, ist es für mich ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ich habe es dann lange nicht mehr verfolgt und habe mein ganzes Geld eben für Partys und Festivals ausgegeben und meine ganzen Urlaubstage dafür verwendet. genau, also deswegen, ich habe mich oft gefragt, so, oh Mann, warum waren alle schon in Thailand und warum waren alle schon da und ich noch nicht, aber ich habe halt, keine Ahnung, 5 große Festivals im Jahr gemacht und wenn man das dann aufsummiert hat, dann war das halt auch ein Haufen Geld.
Klar.
Und der Zeit, wo es draufgegangen ist, es waren halt dann meine Art von Reisen damals. Und irgendwann habe ich das dann wieder mehr zur Priorität gemacht und habe eingesehen, dass es eigentlich überhaupt keine Entschuldigung ist, dass man kein Geld hat. Weil irgendwie geht es dann schon, man muss dann einfach nur seine Art des Reisens ein bisschen überdenken oder halt anpassen. Ja, und dann habe ich das eigentlich so vor 3 Jahren ungefähr wieder für mich entdeckt ein bisschen mehr. Also die Lust war immer da, aber ich habe, wie gesagt, immer diese Entschuldigung gehabt. So, ich kann das irgendwie nicht, ich habe irgendwie keine Zeit und auch kein Geld dafür. War immer so gefangen in meinem Kopf. Und vor 2018 habe ich dann die erste größere Reise nach Amerika gemacht, mit einer Freundin für 6 Wochen. Wobei ich dazu sagen muss, das war eben noch vor der ganzen Zeit, bevor ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Ich glaube, dass die erste große Reise wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich danach auch umgedacht habe, weil das war dann kurz danach, so ein paar Monate, wo dann auch die Ernährungsumstellung war. Aber eben da auf der Reise war es halt leider noch nicht so nachhaltig, wie ich es jetzt machen würde.
Ja, aber das Umdenken kam ja dann. Und dann ist ja auch deine wahnsinnig spannende Reise, die ich ja auch mitverfolgt habe, von Deutschland nach Indonesien ohne Flug entstanden. Wie bist du auf Indonesien gekommen? Ich weiß es zwar, aber Zuhörerinnen wissen das ja noch nicht. Und wie bist du darauf gekommen, das tatsächlich auch die Hinreise ohne Flugzeug zu machen?
Also die Idee zu der Reise ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich schon immer mal irgendwas im Ausland, irgendwas Längeres machen wollte, so alleine. Ich habe es in meinem Studium komplett versäumt, irgendwie ein Auslandspraktikum oder ein Auslandssemester zu machen. Ich habe mich halt nie getraut, weil ich mir immer gedacht habe, ich kann das halt machen. Ich bin halt seit 10 Jahren mit meinem Freund zusammen und habe halt ihn auch immer als Grund vorgeschoben. So, er hätte mich immer gehen lassen, aber ich habe halt einfach so viel Angst gehabt, dass ich ihn dazu so sehr vermisse. Ja. Und da war jetzt eben letztes Jahr die Situation, dass eine meiner besten Freundinnen für ein längeres Praktikum nach Jakarta, also nach Indonesien gegangen ist. Und normalerweise war es schon immer so, also wenn irgendwer von uns Mädels ein Praktikum irgendwo gemacht hat oder ein Auslandssemester, dann haben wir schon mal probiert, dass wir uns besuchen, weil es natürlich super ist, wenn man dann gleich wen kennt vor Ort und die Unterkunft hat. Und dann haben wir gedacht so, ja, wie mache ich das dann am besten? Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel fliegen. Und dann habe ich eben so geschaut, ja, ist es möglich, nach Indonesien über einen Landweg zu kommen? Habe ich die Zeit dafür? Und dann hatte ich eben genau ein Zeitfenster von 3 Monaten. Leider nur. Also ja, im Prinzip war das dann ganz gut, weil die 3 Monate waren genau das Zeitfenster, wo ich mir selber zugetraut habe, weg von meinem Freund zu sein. Man dachte, okay, 3 Monate, da habe ich jetzt keine Entschuldigung mehr. Das muss ich jetzt durchziehen, weil ein halbes Jahr hat sich für mich immer zu lange angehört. Und genau, dann habe ich irgendwo ein Hörbuch entdeckt, auf Audible, glaube ich, war das. Das heißt Mittendurch statt drüber weg. Und die haben eben eine ähnliche Route gemacht. Also die wollten komplett ohne Flugzeug um die ganze Welt. Und die haben aber eben auch die Anfangsroute auch komplett, so wie ich gemacht habe, durchgezogen. Okay. Und das war dann auch für mich so der Beweis, okay, ja, es ist möglich irgendwie. Die haben es natürlich viel langsamer gemacht wie ich. Also für das, dass ich das, also von Deutschland nach Indonesien ohne Flugzeug in 3 Monaten, ist jetzt nicht schnell, aber auch nicht langsam. Also die haben sich die einzelnen Länder nochmal genauer angeschaut. Genau, aber das war so die Idee zu meiner Reise und wie das entstanden ist, dass ich meine Freunde besuchen kann.
Ja, spannend. Ja. Also wirklich, das ist, kriegt man nicht so oft mit, dass das Leute auch so versuchen. Monate ist ja doch nochmal was anderes als ein paar Stunden Flug. Also, da ist der Vergleich natürlich noch was ganz anderes. Und wie lange hast du dann für die Vorbereitung gebraucht?
Also als ich die Idee hatte, also da ist man natürlich dann Feuer und Flamme und versucht gleich irgendwie alles zu googeln oder so. Also so ist es zumindest bei mir. Aber so richtig angefangen habe ich, glaube ich, circa 2 Monate vorher, das alles ganz konkret zu planen. Also da habe ich dann die ganzen Infos herangeschafft und dann habe ich erfahren, so, oh, okay, man kann, also ein großer Fixpunkt war für mich am Anfang die Transsibirische Eisenbahn und die Tickets kann man eben nur so und so viel, ich glaube 6 Wochen vorher, also eineinhalb Monate vorher, kann man die buchen erst. Und das war halt dann so der Punkt, wo ich erst anfangen habe können, alles zu machen, weil ich habe dieses Ticket gebraucht, um das russische Visum zu beantragen. Dann das russische Visum habe ich gebraucht für das weißrussische Visum zum Beantragen und dann habe ich erst das chinesische Visum. Also es war im Prinzip ungefähr so. Es war gar nicht so lang vorher.
Quasi wie Dominosteine, die dann umfallen.
Ja, genau. Die
brauchte man, damit der Rest anfangen kann.
Genau, die dann die nächste Tür öffnen.
Ja, wenn ihr mehr zu ihrer Reise erfahren wollt, auf ihrem Blog hat sie ja auch darüber geschrieben. So, noch eine Frage hätte ich aber noch, also 2 kleine Fragen eigentlich. Kannst du vielleicht das Erlebnis, was dich am meisten geprägt hat auf der Reise, da erzählen und das, was dir vielleicht ja, wo du dich vielleicht zum Beispiel am einsamsten gefühlt hast oder was dir am wenigsten gefallen hat. Also das muss, ist dir völlig frei, was du da auch erzählen willst.
Okay, also ich starte mal, weil mir das jetzt gerade eh einfällt mit der zweiten Frage, wo ich mich am einsamsten gefühlt habe oder was mir am wenigsten gefallen hat. Das war in Moskau. Das war ja nur relativ am Anfang von meiner Reise. Also ich bin praktisch von Berlin nach Moskau und da habe ich dann auf die Abfahrt von der Transsibirischen Eisenbahn gewartet. Das waren 2 Nächte. Und da, ja, da war ich halt nur ganz am Anfang, war eh sehr sensibel nur, so war halt noch gar nicht so richtig angekommen im Reisen und war aber trotzdem nur irgendwie noch nicht so weit von daheim weg, dass ich mir dachte, so, oh, jetzt könnte ich eigentlich immer nur zurück, so ungefähr. Und war in einem richtig blöden Hostel irgendwie, also da war dazu sagen, also normalerweise stellt man sich halt im Hostel vor, dass man viele Gleichgesinnte trifft und sich vielleicht auch noch einmal irgendwo zusammenhocken kann, vielleicht sogar Bierchen trinken mit anderen Reisenden. Und da war es halt so, also es war Alkoholverbot, was jetzt nicht so schlimm ist natürlich, aber sie haben halt keinen Aufenthaltsraum gehabt und es war eher ein Hostel für Studenten, die irgendwie nur eine günstige Unterkunft gesucht haben in Moskau. Und ich habe mich da überhaupt, also ich war da einfach Muttersehen allein und habe ungefähr die ganze Zeit nur geweint, weil ich meinen Freund so vermisst habe. Das war nicht so schön und mir hat er dann dementsprechend Moskau auch gar nicht so gut gefallen, weil die Stadt ist schon wunderschön, aber sie ist jetzt nicht so romantisch schön, sondern eher so erschlagend schön, finde ich. Und das war dann nochmal so, da ist halt so, sind so ein paar Dinge zusammengekommen, wo es mir einfach nicht so gut gegangen ist, dann ja am Anfang.
Aller Anfang ist schwer, passt dazu dann ja auch tatsächlich.
Ja, genau. Ja, da war ich so ein Nervenbündel einfach am Anfang.
Ja, das ist aber auch verständlich, weil du hast halt so eine wahnsinnige Reise vor dir und dann kommt tatsächlich einfach viel zusammen.
Ja, da denkt man sich halt.
Wenn man dann mal reinkommt.
Ja. Mhm. Okay. Also ich sage, das ist jetzt auch wieder eher so ein negativer Moment, obwohl es eigentlich unglaublich viel Schöne gegeben hat, aber der ist mir echt extrem in Gedanken geblieben. Da war ich in Kambodscha, in Phnom Penh, also in der Hauptstadt. Und wir haben so eine Tour gemacht durch ein ehemaliges Gefängnis, das vor ein paar Jahrzehnten noch, als die Roten Khmer da regiert haben, irgendein Foltergefängnis war. Ich weiß jetzt leider, glaube ich, leider nicht mehr den genauen Namen. Ich könnte ihn wahrscheinlich auch gar nicht aussprechen. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ganz kurz. Wann war denn das? In den 70ern, 80ern oder so? Also auf alle Fälle, wo zum Beispiel meine Mama, das hat sie auf alle Fälle mitgekriegt, da war die so im Teenageralter, haben die einen ganz krassen Genozid gehabt in Kambodscha. Da haben die Roten Khmer regiert und die wollten eben das ganze Volk zu einem Bauernvolk machen, weil nur das ist die einzig wahre Art zu leben und haben halt zum Beispiel ganz willkürlich ihr eigenes Volk niedergemetzelt, zum Beispiel hat schon gereicht, wenn man eine Brille getragen hat, weil das ein Zeichen von Bildung war oder so. Wenn man eine zweite Fremdsprache konnte oder so. Genau, und das war das Gefängnis, wo wir drin waren. Und dann und es ist nicht so wie in deutschen Gefängnissen, dass da irgendwie das alles kinderfreundlich dargestellt wird oder so, sondern wird halt überhaupt kein Blatt vom Mund genommen. Und die Audiotour war schon richtig hart. Also es war natürlich ein klassisches Touri-Ding, aber es war trotzdem so gut, dass ich das gemacht habe, um da die Geschichte von dem Land ein bisschen mehr zu erfahren. Ja. Und dann am Ende von der Tour sitzt halt da dann ein Mann da und der hat ein Buch drüber geschrieben über seine Zeit in dem Gefängnis. Also der war in dem Gefängnis drin und der hat Kopfhörer drin gehabt und hat die ganze Zeit irgendwie so ins Weite gestartet oder irgendwie so. Und den habe ich angeschaut und dann, ich weiß nicht, ich habe dann weitergehen müssen, weil die Tour war so herzzerreißend und dann stehe ich dann vor dem Mann, der halt die Hölle auf Erden erlebt hat und der aber irgendwie dann doch noch die Kraft hat, weiterzumachen und du denkst dir dann einfach so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn ich einen Bus verpasst habe oder so. Und ja, das war so ein Moment, an dem ich ganz lang geknabbert habe, irgendwie. Ja.
Verstehe ich. An solchen Momenten, dann hinterfragt man auch sehr viel in seinem eigenen Leben und das ist immer sehr berührend. Das stimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Danke, dass du mit uns geteilt hast, auf jeden Fall. dann gehen wir mal weiter weg von einer super spannenden Reise, aber weiter zu dem nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt wirklich direkt um nachhaltiges Reisen. Und du hast auch einen Guide geschrieben auf deinem Blog darüber. Und auf den will ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, denn das ist natürlich auch das, was an unsere Zuhörerinnen auch anwenden können an ihren eigenen Reisen. Deswegen einfach mal so, du machst das in deinen Reisen, also ist für dich Reisen grundsätzlich nachhaltig oder was verstehst du unter, oder kann man es nachhaltig gestalten oder was ist nachhaltiges Reisen? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Begriffe. Nachhaltiges Reisen oder nachhaltiger Reisen oder ist es überhaupt möglich, umweltneutral oder freundlich zu reisen?
Ja, das ist für mich auch immer noch voll das Gummiwort. Es gibt ja auch so Begriffe wie sanften Tourismus oder so. Ja, ich bin da immer nicht so die Freundin von Definitionen, weil ich selber, also da bin ich wahrscheinlich dann doch zu wenig Expertin für sowas. Aber also für mich persönlich ist nachhaltigeres Reisen auf alle Fälle möglich. Ich sage immer gerne nachhaltigeres, weil viele Menschen, nicht jetzt ausgenommen, die verstehen unter Nachhaltigkeit halt immer, dass man irgendwie gar keinen Fußabdruck hinterlässt oder so. Und für mich ist aber Nachhaltigkeit nicht, dass man gar nichts hinterlässt, sondern halt einfach nur so viel wie praktisch wieder nachwächst. Genau, wie wieder regenerationsfähig ist. Ja. Und ich denke schon, dass das auf alle Fälle möglich ist. Es wird uns jetzt momentan in vielen Bereichen nur ein bisschen schwer gemacht, finde ich. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass da in Zukunft ein bisschen ein Systemwechsel stattfinden wird, dass das nicht mehr so schwierig wird, dass zum Beispiel auch einfach der nachhaltigere Transport ein bisschen leichter gemacht wird und dass es auch leichter wird, nachhaltige Unterkünfte zu finden, solche Sachen. Und genau, also die Frage war eigentlich, was für mich nachhaltigeres oder nachhaltiges Reisen ist. Ja.
Nachhaltigeres generell können wir auch gerne verwenden. Ne?
Also für mich ist es einfach, dass man, wie auch, wenn man daheim nachhaltiger leben will, dass man einfach seine ganz normalen Entscheidungen, die man treffen würde, anschaut und irgendwie hinterfragt, ob das okay so ist, wie man es macht, oder ob es eine bessere Alternative gibt. Also wenn ich jetzt eine Unterkunft buchen will oder so, dass ich halt mal schaue, okay, gibt es in der Region vielleicht dann welche, die wo wirklich explizit erwähnen, sie benutzen Ökostrom oder, keine Ahnung, sie gleichen ihre Emissionen aus, dass halt einfach irgendwelche Unterkünfte gibt, die ein bisschen mehr für die Umwelt tun zum Beispiel, die ich mir auch leisten kann. Gibt es sowas in der Region, dann buche ich mir halt lieber sowas. Es gehört aber für mich auch dazu, dass man also nicht nur die ökologischen Aspekte betrachtet, sondern halt auch die sozialen und kulturellen, also dass man oder ökonomischen, ja, dass man eben schaut, dass man jetzt nicht seinen Kaffee in Starbucks trinkt, sondern eben in einem lokalen Coffeeshop, dass eben die lokale Bevölkerung mehr davon hat. Und dass man halt grundsätzlich auch schaut, das ist immer sehr, sehr schwierig, also dass halt vielleicht die Angestellten bestmöglich fair entlohnt werden, fair behandelt werden und dass man auch dann mit viel Respekt mit der fremden Kultur umgeht, dass man halt dann in die Tempel sich dementsprechend kleidet, solche Sachen. Also es kann ganz breit gefächert sein, finde ich, das Thema nachhaltig reisen.
Ja, das ist es definitiv. Es hat wahnsinnig viele Aspekte. Und da jetzt ein Aspekt einzugehen, wird auch den Rahmen sprengen. Aber hast du vielleicht so ein paar Tipps, wenn Leute sich damit vielleicht gerade am Anfang sind, sich damit zu beschäftigen oder vielleicht auch noch nicht so viel darüber wissen, wie fängt man denn an, nachhaltig zu reisen? Also du hast schon gesagt, Auswahl der Orte, dann auch auf die Hotels oder auf die Unterkünfte achten. Aber wie geht das? Weil eigentlich ist ja, sagen wir mal so, was wirklich bekannt ist und das, was man auch, wenn man Google oder Ecosia nutzt, was dann wirklich kommt, sind ja oft Pauschalreisen. Wenn man individuell Reisen machen will, dann ist es auch oft schwer, weil man nicht weiß, okay, es gibt irgendwie 50 Milliarden Buchungsplattformen. Wie fängt man denn da an, nachhaltig zu reisen? Wir wissen alle, okay, fliegen ist es vielleicht nicht gerade. Und kompensieren geht dann vielleicht auch. Aber was kann man denn aktiv als Anfänger oder ein Einsteiger in dem Thema wirklich machen?
Also erstmal sich nicht so viel Druck machen. Und weil es kann auf alle Fälle nicht perfekt sein, meiner Meinung nach. Und es kommt immer total auf den Urlaubsort drauf an dann. wie leicht es einem gemacht wird oder nicht. Aber ja, so ja. Im Grunde ist es, kann man es auch so sagen, man kann wirklich aktiv mehr tun, wenn man mehr Kontrolle über seine eigene Reise hat. Also es gibt mit Sicherheit ja mittlerweile auch Anbieter, die speziell nachhaltige Reisen anbieten, aber das ist wahrscheinlich eher nur die Seltenheit. Also wenn man jetzt eine normale Pauschalreise bucht oder so, dann hat man ja nicht so viel Kontrolle über das Hotel, vielleicht auch über die Transportmittel, was wird da aufgetischt in dem Hotel und vor allem auch, wie viel Geld bleibt letztendlich in dem Land, was ja auch ein großer Teil vom nachhaltigen Reisen ist. Das heißt, wenn man versucht, sich die Kontrolle zurückzuholen und die Reise ein bisschen individueller gestaltet, dann muss halt aussuchen, wo stecke ich mein Geld hin, wo gehe ich essen, solche Sachen. Und dann fängt es eben an, dass man eben die einzelnen kleinen Sachen ein bisschen anschaut und unter die Lupe nimmt. Natürlich, das ist der größte Teil und den man sich als allererstes anschauen sollte, ist natürlich der Transport. Also wie komme ich da hin, wie du schon gesagt hast. Fliegen ist halt nicht das Beste. Mhm. Aber also es gibt natürlich wunderbare Alternativen zum Fliegen, aber wenn man jetzt dann unbedingt irgendwo hin möchte, dann könnte man jetzt auch einfach halt dann länger bleiben, dann hat halt die lokale Bevölkerung was davon, weil es ist ja absolut, also bis jetzt zumindest ist ja noch keine Lösung, dass wir alle aufhören zu fliegen, weil so viel Jobs in, vor allem in Entwicklungsländern eben vom Tourismus jetzt einfach abhängen und wenn wir jetzt auf einmal aufhören zu reisen, wie es jetzt gerade der Fall ist, dann schauen die halt ein bisschen in die Röhre, oder?
Ja.
Und deswegen auf alle Fälle achtsam reisen. Und sowieso ist es auch ein guter Rat, glaube ich, dass man seine Urlaubsreisen wieder ein bisschen länger gestaltet. Wir tendieren ja momentan dazu, dass wir für jedes verlängerte Wochenende irgendwo hinfliegen. Und vor ein paar Jahren war das noch ganz anders. Mhm. Oder vor 10, 20 Jahren, da haben ja die Reisen noch etwas länger gedauert als jetzt. Ja. Im Durchschnitt, glaube ich, sogar 4 oder 5 Tage, was ja im Durchschnitt gesehen dann schon wieder einiges ist. Ja, also anfangen würde ich eben dabei, dass man die Kontrolle sich behält, bestmöglich, dass man schaut, dass man möglichst umweltfreundlich an den jeweiligen Ort kommt und wenn man fliegt, dann auf jeden Fall kompensieren. Bin ich der Meinung, muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Das ist natürlich eigentlich Aufgabe der Verursacher, finde ich, also der Fluggesellschaften, aber das haben wir nur ein bisschen davor entfernt, deswegen müssen wir es halt selber machen dabei. Und dann eben im zweiten Schritt, wenn man dann vor Ort ist, dann kommt es halt darauf an, dann kommt es vielleicht hauptsächlich darauf an, wohin ich mein Geld stecke und was ich konsumiere. Also das sind so die klassischen Sachen, wo man dann eben daheim eigentlich auch drauf schaut, vielleicht sogar schon. Also Ernährung, saisonal essen, regional essen, weniger Fleisch essen, das sind so die Klassiker, die eigentlich auch nicht so schwer fallen. Und dann kann man irgendwann sich dran machen, dass man Plastik oder Müll vermeidet, weil ja viele Länder ein schlechteres Müllentsorgungssystem haben als wir. In Vietnam landet das halt 1:1 zum Beispiel im Meer. Und dann ist ganz gut, dass man halt immer eine wiederbefüllbare Flasche dabei hat zum Beispiel, weil so Stationen gibt es fast überall dann. Also auf meiner Reise habe ich in jeder Unterkunft was zum Auffüllen gehabt, einen Wasserspender oder so. Ja, das sind dann eigentlich diese Kleinigkeiten, die dann das große Ganze ausmachen für mich.
Ja, ja, das stimmt. Ja, es fängt beim Großen an, wie komme ich zu einem Reiseort hin oder bleibe ich über Nacht und es geht dann bis ins kleinste Detail mit, ich lasse meinen Müll jetzt vielleicht nicht liegen, wenn wir picknicken sind irgendwo oder eine Flasche mit und ja, es gibt sehr, sehr viele Aspekte in dem Bereich, auf die man achten kann und wo man sich auch tatsächlich darüber informieren kann. Aber du hast vollkommen recht mit einfach anfangen, sich keinen Druck machen und einfach die eigenen Entscheidungen und jede Handlung vielleicht auch einfach hinterfragen. Mhm. Und das kann man ja auch immer teilweise machen. Also wenn wir immer von nachhaltigen Reisen reden, denken vielleicht manche, jetzt muss ich quasi alles umstellen, aber das ist es gar nicht. Es hilft auch schon viel, wenn man zum Beispiel wirklich mal mit einer wiederauffüllbaren Trinkflasche anfängt.
Ja,
das
genau.
Das ist auch schon was, das macht auch schon einen Impact. Die kleinen Sachen auf der Welt machen auch wirklich schon eine Veränderung.
Ja, das darf man echt nicht unterschätzen, weil ich habe auch das Gefühl, dass man dann, wenn man jetzt halt irgendwo in Vietnam zum Beispiel, bleiben wir mal dabei, mit einer wiederbefüllbaren Trinkflasche auffährt, ich habe schon das Gefühl, dass die Einheimischen sich dann was abgucken oder dass sie dann zumindest ein bisschen sie denken so, oh, warum macht die das und warum schmeißt die den Müll eigentlich nicht an den Straßenrand oder so. Also ich glaube schon, dass da dieser Austauschaspekt dann auch wieder ziemlich gut sein kann.
Ja, vielleicht inspiriert man auch eine Person, die dann vielleicht weitere damit inspiriert. Und das bringt ja dann auch schon etwas. Ja.
Genau.
Definitiv. Hattest du denn schon mal so noch Probleme, was nachhaltige Reisen angeht? Mit Probleme meine ich jetzt nicht Probleme zum Beispiel vor Ort, sondern ist dir vielleicht etwas schwer gefallen, weil gut, solche Reisen, das mit dem Indonesien hast du dich bewusst entschieden, aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich könnte da irgendwie eigentlich ja zum Beispiel eher mit dem Auto gut hinfahren und nicht mit dem Zug, weil es mit dem Zug dauert es irgendwie 5-mal so lange. Mhm. Vielleicht gab es da so Momente, wo du dachtest, boah, also manchmal ist nachhaltiges Reisen schon ein bisschen anstrengend.
Ja, manchmal. Also wenn wir jetzt dabei deinem Beispiel bleiben, manchmal finde ich es ein bisschen blöd, wie wir jetzt direkt bei uns in Deutschland so vernetzt sind. Also ich setze mir immer in den Kopf so, ich will jetzt da und dahin wandern gehen zum Beispiel und versuche dann mit dem Zug hinzukommen, aber dann dauert es 3 Stunden und mit dem Auto fahren wir halt eine oder so.
Ja.
Wo ich ja jetzt bei so Kurzstrecken dann schon erschluck. Also da, ich habe das war mir jetzt alles immer nur Pläne, die ich dann verworfen habe, weil ich mir dann dachte, okay, dann suche ich weiter nach einem neuen Ort, den ich vielleicht besser erreichen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber also ich finde, wir könnten da schon einiges machen bei uns in Deutschland oder Bayern.
Ja.
Ja.
Definitiv.
Ja, voll. wobei ich sagen muss, also während meiner Reise nach Richtung Indonesien, da waren die Anbindungen super. Also da war es dann überhaupt kein Problem mehr, aufs Fliegen zu verzichten. Das war dann echt super. Also weil halt da der öffentliche Verkehr noch viel, viel mehr von den Einheimischen verwendet wird wie bei uns. Deswegen haben die halt in jeder Ecke irgendwie eine Verbindung. Das war dann schon ganz angenehm.
Ja.
Was mir persönlich oft schwerfällt, ist, eben nachhaltige Unterkünfte zu finden. Vor allem in so Ländern, wo das vielleicht nicht ganz so angekommen ist. Also wir haben ja jetzt mittlerweile schon einige Plattformen, wie Good Travel zum Beispiel. Da gibt es einige nachhaltige Unterkünfte in Europa, aber jetzt in Asien oder so. Also ich habe da oft schon ziemlich lange recherchiert und habe nicht wirklich was gefunden. Vor allem, wenn man halt dann nur auf sein Budget schauen muss. Also ich war ja meistens in Hostels unterwegs. Also da war ich halt mir nicht immer so hundertprozentig sicher, okay, wem gehört das Hostel jetzt? Gehört das irgendeine Immobilienmogul, der irgendwo im Ausland hockt? Oder kommt da wirklich was bei den Mitarbeitern an? Werden die gut entlohnt und so?
Ja.
Das ist sehr intransparent nur. Da kann man nur einiges machen. Also das fände ich ein bisschen schwer. Und halt Müllvermeidung. In manchen Ländern ist es nicht so leicht.
Das stimmt. Wenn du quasi an der Kasse stehst und alles ist schon in Plastiksäcken eingepackt, denkst du, was? Ich habe gar nicht mitbekommen. Ich wollte das in meinem Rucksack irgendwie unterbringen. Ja, das stimmt, das hatte ich auch schon.
Ja, genau.
Jedes Land ist natürlich ganz anders auch von der Auffassung, was Müll angeht. Oder wir sind ja auch in einer privilegierten Situation, dass wir sagen können, unsere Existenzgrundlage in Deutschland ist grundsätzlich gesichert von den meisten Menschen.
Ja,
und deswegen können wir uns wie solche Sachen wie mit Müll und allen möglichen Themen beschäftigen oder Plastik, was ja manche Länder einfach nicht können, Schwellenländer, Entwicklungsländer.
Ja, absolut.
Ja.
Das ist echt so. Also, ja, deswegen kann man da ja keinen dafür verurteilen, wenn der
definitiv nicht
seine Plastikflasche aus dem Autofenster raus will.
Vor allem haben wir eigentlich alle das auch schon mal gemacht, dass wir nicht so darauf geachtet haben.
Mhm.
Also, es gab ja, also ich hatte Zeiten, da habe ich auch nicht auf zum Beispiel Mode oder nachhaltige Kleidung oder so wahnsinnig geachtet. Und deswegen kann ich, wer bin ich dann oder wer sind wir, andere zu verurteilen, wenn sie das nicht so verinnerlicht haben.
Ja, nur weil wir jetzt erleuchtet sind.
Oder ja, so. Genau. Auch so vielen Dingen noch nicht.
Das ist einfach
ein nicht aufendendes Thema. Ja, so, jetzt habe ich auch schon meine Abschlussfrage eigentlich an dich. Reist du denn auch so gerne in der Umgebung oder wie interessiert dich Heimat? Wie definierst du Heimat?
Oh, wie definiere ich Heimat?
Ja, gleich so eine schwierige Frage.
Ja, das ist sehr abstrakt. Also,
kannst du auch gerne mit den leichten Fragen anfangen.
Okay, dann fange ich gleich mit den anderen an. Also, ja, ich reise unheimlich gerne in der Heimat. Das war aber nur nicht immer so. ich habe das mit meiner Familie auch ganz oft gemacht. Also wir haben eigentlich immer gecampt. Wir waren ganz, ganz selten mal in Hotels. Und deswegen war das für mich ja lange Zeit erstens mal nichts Besonderes. Und dann in der Pubertät wurde es ziemlich uncool, wenn man halt dann irgendwie in den Odenwald gefahren ist mit seinen Eltern und sich Heidelberg angeschaut hat oder so. Also ich habe es damals leider nicht so cool gefunden. Ja, aber mittlerweile, also ich sage auch mal so, in den letzten 2 Jahren hat das wieder bei mir zugenommen, zum Glück. Mhm. Ich finde schade, dass es so lange gebraucht hat, dass ich das erkannt habe, wie schön eigentlich Deutschland an sich ist. Und ja, weil es einem einfach vor der Nase ist und ich habe es nie als was Besonderes wahrgenommen. Dabei ist es total besonders. Also es gibt so unglaublich viele Ecken, die ich noch nicht gesehen habe. Und da, wo ich mir die Bilder irgendwie anschaue und denke, oh mein Gott, da will ich hin, das erweckt in mir genauso viel Sehnsucht wie ein Grand Canyon oder so. Mhm. Zum Glück jetzt. Also da habe ich noch ganz viel aufzuholen. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Also das wird in den nächsten Monate und Jahre auf alle Fälle der Fokus da, sich die Heimat Deutschland, Österreich und so besser anzuschauen. Und
es ist ganz kurz unterbrechen. Mhm. Es ist so lustig, dass wir in Bayern immer Österreich zu unserer Heimat mit dazu zählen.
Ja.
Ganz oft. Ich bin so auch cool. So. Also
ja.
Finde ich schön, dass du es auch gesagt hast.
Ja, da fühlt man sich ja daheim. Irgendwie. Man hat dann, also als Bayer hat man zumindest keinen Dialekt, an den man sich gewöhnen muss, dann ist wir den ja ähnlich.
Die Landschaft ist ähnlich, das Essen, die Städte sehen auch.
Ja, also ich war in Österreich, es vergeht eigentlich kein Jahr, wo ich nicht in Österreich bin. Und ich war aber vielleicht einmal oder so an der Ost- oder Nordsee und auch nur, weil wir nach Skandinavien fahren wollten, also weil wir vorbeigefahren sind. also ja, genau. Ja,
es ist halt direkt um die Ecke bei uns, ne?
Ja, genau. Man fährt da durch, wenn man nach Italien, also ans Meer will. Und ja, könnte schon irgendwie dazu. So, sehr jetzt verbunden zu Österreich, genau.
Ich mich auch. Aber jetzt, Entschuldigung für die Unterbrechung.
Nee, gar kein Problem. Die zweite Frage war, was für mich Heimat bedeutet oder war da noch eins dazwischen?
Nö, also das okay. was bedeutet Heimat für dich?
Ja, das ist ja eigentlich schon fast eine gute Überleitung mit Österreich, weil also eine Heimat ist ja wirklich nicht an Grenzen oder sowas gebunden, sondern also für mich bedeutet es, ja, das ist mir schon zu bestimmt. Jetzt wollte ich eigentlich sagen, da wo halt die Menschen sind oder meine Familie sind, die Menschen, die ich liebe. Aber es gehört, glaube ich, schon auch noch ein bisschen mehr dazu, irgendwie so einfach ein Gefühl von Heimkommen. Das habe ich zum Beispiel, auch wenn ich am Gardasee bin, obwohl das ja nicht meine Heimat ist, aber da komme ich halt hin und kenne mich aus. Und es ist zwar, dieses Gefühl von Ankommen, wenn ich dann wieder heimkomme und dieses Gefühl habe, so, jetzt bin ich wieder daheim. Irgendwie, das ist so schön, ich kenne mich aus und ich fühle mich so ultra wohl an dem Ort und kann mich einfach fallen lassen, habe auch einfach irgendwie weniger Druck, Dinge anzuschauen und so, wie es jetzt auf Reisen ist. Und ja, also eine Mischung aus Gefühl und Menschen, da wo das einfach irgendwie passt.
Das ist sehr schön formuliert. Heimat ist nicht an Grenzen gebunden und es ist ein Gefühl aus Menschen und Ort. Das ist ein schöner Schluss. Ja, perfekt. Dann vielen, vielen lieben Dank für das Interview und dass du Zeit hattest und uns mitgenommen hast nach Indonesien mit dem Zug und natürlich auch noch in deine Heimat und ein paar Tipps für nachhaltiges Reisen gegeben hast. Ich bedanke mich und ich hoffe, euch hat die Folge natürlich auch gefallen. Folgt der Lisa gerne überall, wo sie existiert im Internet. es ist, wie gesagt, alles in den Shownotes. In den Shownotes und in ihrem Beitrag verlinkt. Und vielen lieben Dank, Lisa.
Ja, ich sag auch danke. Danke für die Einladung und dass ich was erzählen durfte. Es hat echt mega Spaß gemacht.
Das stimmt, jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke, du auch.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Willkommen bei Weltnah, dem Podcast für nachhaltige Reisen südlich des Mains.